was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich freue mich sehr, dass ich den neuen Geschäftsführer der Jupident begrüßen darf, Michael Dinkhauser. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio.
Einen schönen guten Nachmittag.
Herr Dinkhauser, Sie haben im Herbst 2024 die Geschäftsführung der Stiftung Jupident übernommen. Nach vielen Jahren in der Kommunalpolitik, wie war dieser Wechsel für Sie persönlich?
Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Vertrauen bekommen habe, die Geschäftsführung von der Stiftung Jupident zu übernehmen. Die Erfahrungen in der Kommunalpolitik sind sicher sehr hilfreich für mich in dieser Tätigkeit. Und ich bin mit 1.10. habe ich diese Stelle angetreten und bin sehr froh, dass ich das Vertrauen bekommen habe und jetzt dort schalten und walten kann.
Für alle, die die Jupident jetzt nicht so gut kennen oder damit vertraut sind, was ist denn der Kernauftrag der Jupident?
Also der Kernauftrag ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in verschiedensten Bereichen. Also wir haben stationäre Wohngruppen, wo die Kinder bei uns 365 Tage leben und lernen. Wir haben zwei Schulen, die Landesschule und die Berufsvorschule. Wir haben Kindertages- und Jugendtagesgruppen, wo wir die Kinder ambulant über den Tag begleiten und betreuen. Und wir haben auch noch eine Internatsgruppe, die mit der Berufsvorschule eng zusammenarbeitet, wo die Kinder am Sonntag von zu Hause kommen, dann bis Freitag bei uns leben und die Berufsvorschule besuchen und dann wieder am Wochenende nach Hause gehen.
Jetzt Ihr Vorgänger, der Manfred Kanal, hat der Jupident über 20 Jahre geprägt. Was übernehmen Sie bewusst? Wo wollen Sie neue Akzente setzen oder haben Sie schon Akzente gesetzt?
Der Manfred Kanal war sehr ein innovativer Mensch, hat sehr viel bewegt und ich glaube, es ist wichtig, diese guten Projekte, diese Überlegungen weiterzuführen, vielleicht auch in neue Formen zu führen. Ich denke da gerade an Yumi, das ist ein Projekt, das sehr neu ist, wo wir sehr aktiv mit den Abteilungen des Landes 2a und 4a zusammenarbeiten und wo wir Kindergärten unterstützen in der Arbeit mit Kindern, die das Gruppensetting, im Gruppensetting noch ihre Schwierigkeiten haben und dort Unterstützung brauchen, auch Kinder mit Beeinträchtigungen. Und da haben wir sehr professionelle Mitarbeiterinnen, die Kindergärten unterstützen und die dann eng mit den Abteilungen des Landes zusammenarbeiten, dass wir da auch gute Lösungen entwickeln.
Und welche Kinder und Jugendlichen betreut die Stiftung? Mit welchen Herausforderungen kommen diese jungen Menschen?
Also unsere Kinder haben zum Teil eine Beeinträchtigung, das kann zum Beispiel eine Autismus-Spektrum-Störung sein oder einen anderen Grad einer Behinderung. Wir haben Kinder, die von zu Hause nicht die Möglichkeit haben, einen lebenswerten oder eine lebenswerte Situation zu haben und dort bieten wir den stationären Wohnraum immer im Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendhilfe. Also wir begleiten gerade in diesem Bereich auch Kinder, die nicht auf der Sonnenseite sind. Und da versuchen wir, diese Sonnenseite zu sein und ihnen einen guten Wohn- und Bildungsplatz zu bieten.
Wie kann man sich denn so einen Alltag ein bisschen vorstellen in so Wohngruppen oder in so Fördereinrichtungen?
Der Alltag, das ist eigentlich so, dass die Kinder aufstehen, dass die gemeinsam frühstücken, dann die Schule besuchen und dann zum Mittag wieder, wenn sie gemeinsam kommen, gemeinsam essen. Dann wird auch wie zu Hause Hausaufgaben gemacht, Freizeitangebote überlegt. Dann sind die Kinder natürlich auch in Vereine und es ist sehr wichtig, dass sie auch in der Gemeinschaft gut integriert sind oder dass sie gut integriert werden, wenn es möglich ist. Und dann kommt auch die Schlafzeit.
Das heißt, es ist wichtig, dass die Kinder einfach eine Struktur haben, eine Tagesstruktur, genau. Und das versuchen sie denen zu bieten und vorzugeben.
Ja.
Wie arbeiten Sie da mit, in dem Fall mit Eltern auch zusammen oder Schulen und Psychologen?
Also wir haben ja eigene Schulen und es ist so, dass wir einen eigenen psychologischen Fachdienst haben, der unsere Wohngruppen unterstützt, sie in der Arbeit fachlich begleitet. ist sehr wichtig. Wir haben, das nennt sich Liaison-Dienste. Da haben wir Kinder- und Jugendpsychiater, Mitarbeiterinnen von der Promente, Psychologinnen, die unsere Teams in der Arbeit begleiten, weil wir auch immer mehr Kinder mit sozialpsychiatrischem Hintergrund haben, also die auch Medikamente nehmen müssen. Also die Arbeit ist sicher anspruchsvoller auch in den letzten Jahren geworden. Und daher ist es wichtig, ein gutes Betreuungssetting für diese Kinder aufzubauen und eine gute Entwicklung auch ermöglichen zu können.
Jetzt gibt es ja Stimmen, die sagen, Kinder sollten nicht separat betreut werden, sondern in Regelschulen integriert werden. Wie sehen Sie diese Debatte?
Ich glaube, dass man das nicht verallgemeinern kann, sondern dass es Kinder gibt, die Kinder mit einer Beeinträchtigung, die sehr wohl inklusiv beschult werden können, wo wir auch die Erfahrung haben oder wo wir auch sehen, dass das gut möglich ist. Wir sehen das aber auch bei Kindern, dass das nicht möglich ist. Und da ist es wichtig, auch diese Spezialangebote zu haben, diesen Kindern auch diese Spezialangebote bieten zu können und ihnen auch so eine gute Entwicklung ermöglichen zu können. Also ich sehe diese Situation immer differenziert. Verallgemeinerungen birgen die Gefahr, dass sie nicht immer alles abdecken.
Ihr Vorgänger warnte noch vor einem Inklusionsfundamentalismus und forderte Wahlfreiheit. Teilen Sie diese Sicht?
Ob es ein Inklusionsfundamentalismus ist, da kann ich jetzt schwierig beurteilen, wie er das gemeint hat. Ich bin eher der Auffassung, dass wir schauen müssen, dass wir von Fall zu Fall gut entscheiden, was für die Kinder das Beste ist. Und da ist es nicht immer die Inklusion. Mhm. Vor allem, wenn wir Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen sehen, die anderes Verhalten an den Tag legen und wir dort auch andere Settings brauchen, um diese gut begleiten und betreuen zu können.
Wo sehen Sie die Verantwortung von Gesellschaft und Politik im Umgang mit Kindern, die jetzt nicht in das klassische Raster passen?
Die Verantwortung von der Politik und von der Gemeinschaft ist, gute Betreuungsangebote anzubieten. Diese Betreuungsangebote müssen eine professionelle Ausstattung haben und dann besteht die Chance, dass diese Kinder gut in eine gute Zukunft gehen können. Man sieht, dass wir noch mehr in die Prävention investieren müssen, das bin ich voll und ganz überzeugt. Ich bin auch voll und ganz überzeugt, dass solche Systeme wie wir noch enger auch mit dem Regelsystem zusammenarbeiten sollen. Also JUMI zeigt, dass das sehr gut funktioniert, dass da unsere Expertinnen eine gute Form finden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den elementarpädagogischen Bereichen gut zu unterstützen, dass wir diese Kinder in diesem Regelsystem halten können. Und wenn es nicht möglich ist, dann braucht es Spezialangebote, so wie wir eines sind. Und die müssen dann auch die notwendige Ausstattung haben, dass auch diese Kinder eine gute Chance haben.
Jetzt der Sozialbereich steht oft unter Spardruck, auch jetzt in Vorarlberg. Wie gelingt es Ihnen da, Qualität zu sichern und auch Mitarbeitende zu halten?
Also was wir sehen, ist schwierig, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren. Also es ist schwer, Personal zu bekommen. Wir versuchen auf unterschiedlichsten Ebenen dieses Personal anzusprechen, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. Wir legen sehr viel Wert auch auf das Thema Aus- und Fortbildung. Also wir haben ein eigenes Curriculum, das in der Zeit von Manfred Kanal entwickelt worden ist und das mit dem psychologischen Fachdienst von uns ausgearbeitet worden ist. Und da sehen wir schon eine sehr gute Qualität und eine sehr gute Möglichkeit, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit zu machen. Wir machen auch eigene Veranstaltungen. Wir haben jetzt die Frau Muchic, Elvira, eingeladen. Sie ist eine Expertin im Autismus-Spektrum-Bereich, die einen zweitägigen Workshop für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht haben. Und dort haben wir wieder wertvolle Erkenntnisse gesammelt, wie wir zukünftig auch die Arbeit gestalten müssen, was wir berücksichtigen müssen. Und dort versuchen wir, Expertenwissen mit dem Wissen von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut zu verbinden und da gute Lösungen zu finden, natürlich auch in Abstimmung mit den Fachabteilungen des Landes, um den Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen.
Bisher hat die Jupident die Sparmaßnahmen des Landes getroffen. Wir wissen es von Caritas und Lebenshilfe, die ja deutlich Einbußen budgetär hinnehmen müssen. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Wir haben auch Sparmaßnahmen setzen müssen. Wir haben diese angenommen, haben diese mit unseren Mitarbeiterinnen transparent angesprochen, sind jetzt dort in der Umsetzung und werden diese so vorbereiten.
Wie wichtig sind freiwillige Spenden und auch private Initiativen für Ihre Arbeit bzw. die Arbeit der Jupident?
Diese Arbeit von Freiwilligen und von Ehrenamtlichen ist sehr wichtig. Wir haben gerade ein erfreuliches Golfturnier, das unser ehemaliger Geschäftsführer, der Manfred Kanal, organisiert hat auf ehrenamtlicher Basis. Und wir konnten dort über 30.000 Euro einnehmen. Dort finanzieren wir solche Sachen wie zum Beispiel das Biofeedback. Wir haben über Licht ins Dunkel das Equipment bekommen, aber Licht ins Dunkel finanziert keine Personalschulungen. Und diese Personalschulungen sind aber wieder wichtig, dass wir es auch anwenden können. Und zum Beispiel mit diesen Spenden finanzieren wir Personalschulungen. Was wir auch finanzieren, sind Spezialangebote, wenn wir spezielle Reittherapien oder mit dem Geld von der Golf-Trophy kaufen wir Spielzeug für Kinder, die Autismus-Spektrum-Störung haben. Da gibt es spezielles Spielzeug, das können Sie sich vorstellen, das ist ein wenig kostenintensiveres Spielzeug. Solche Dinge und was uns auch wichtig ist, ist zum Beispiel so die Teilnahmen an Camps wie ein Abenteuer-Sportcamp oder irgendwelche Fußballcamps. Dort ist es uns auch wichtig, dass unsere Kinder auch teilnehmen können und mit diesen Spenden finanzieren wir solche Dinge.
Wie würden Sie den Bedarf eigentlich im Land einschätzen, den Sie jetzt abdecken? Hätten Sie noch Platz für mehr Kinder oder sind Sie an der Grenze angelangt? Oder wäre der Bedarf eigentlich nach Institutionen oder vielleicht für Sie selbst, nach neuen Standorten, wäre der gegeben?
Also im Moment ist es so, dass wir räumlich sicher noch Platz hätten. Wo ich die Herausforderung sehe, ist, dass wir das notwendige Personal bekommen, weil bei uns natürlich in den Radldiensten man auch Nachtdienste und Wochendienste zu leisten hat. Und dort stellen wir fest, dass es schwieriger ist, Personal zu rekrutieren.
Wenn wir beim Personal sind, jetzt wissen wir, Sie waren Bürgermeister. Jetzt führen Sie eine Einrichtung mit ungefähr 170 Mitarbeitenden. Was ist Ihr Führungsstil?
Ich finde, es ist wichtig, einen sehr wertschätzenden, einen sehr klaren Führungsstil zu haben. Also ich bin sehr auf Einbindung bedacht und versuche sehr klar Vorstellungen zu transportieren, dass ich das Gespräch suche und vor allem, was ich wichtig finde, auch diese Rückmeldungen in die tägliche Arbeit einfließen zu lassen. Also wir versuchen nicht, wie zum Beispiel jetzt mit dem Prozess mit der Frau Muchic, wo wir überlegen, wie wir das Thema Autismus-Spektrum neu bearbeiten, dass wir sagen, wir haben eine Expertenmeinung und die setzen wir jetzt einfach um, sondern wir haben eine Expertenmeinung, diese Expertenmeinung lassen wir in die Arbeit einfließen und jetzt gleichen wir diese mit den Erfahrungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab und versuchen so konzeptionelle Umstellungen zu machen, wo sie notwendig sind.
Was bedeutet für Sie Verantwortung als Chef, als Mensch, als jemand, der mit sensiblen Schicksalen arbeitet?
Also Verantwortung ist ein großes Gut und es ist ich finde das immer eine sehr große Ehre. Also, und darum habe ich mich sehr gefreut, als ich die Geschäftsführung von der Stiftung bekommen habe. Also es ist ein sehr großes Vertrauen. Und es ist wichtig, Loyalität zu seiner Einrichtung zu haben, also zu schauen, dass man eine gute, enge Bindung hat und auch gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern transparent Dinge anspricht und Abläufe gut gemeinsam meistert und auch weiterentwickelt.
Wie gehen Sie selbst mit Konflikten, Fehlern oder auch Überforderungen um, bei sich selbst, aber auch bei Ihrem Team?
Ich selbst versuche, die Dinge zu reflektieren. Wenn ich über das Ziel schieße, was vielleicht auch vorkommen kann. Und ich das wahrnehme, dann entschuldige ich mich. Also das habe ich als Bürgermeister auch gemacht, wenn ich mich einmal im Ton vergriffen habe, dann ist es wichtig, für das auch die Verantwortung zu übernehmen und auch den Weg nach vorne zu gehen und sich zu entschuldigen und das wieder gerade zu biegen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass mir ein wertschätzender Umgang wichtig ist, dass mir ein sehr guter Umgang ist. Und ich mache auch ja noch Workshops und Seminare für Schlosshofen zum Thema Neu in der Gemeindevertretung. Und dort weise ich darauf hin, wie wichtig das Klima ist, wie wichtig der persönliche Umgang miteinander ist. Und man kann es nicht nur predigen, sondern man muss es auch selber leben.
Jetzt der PINA-Kongress in Dornbirn, der bringt jedes Jahr internationale Expertinnen und Experten aus Pädagogik, Sozialarbeit, Psychologie und Gesellschaft zusammen, um über Zivilcourage, Inklusion, Widerstand und Veränderung zu diskutieren. Die Jupident ist ja Mitveranstalter und Sie stehen selbst mit einem Beitrag auf der Bühne. Sie haben den Vortrag Widerstand schafft Verbindung in der Politik. Was möchten Sie damit ausdrücken?
Mir ist es wichtig, dass Widerstand ist eher negativ behaftet. Und ich glaube, dass man auch dort beim Widerstand differenzieren muss, weil wenn ein Widerstand eine Lösungsorientierung beinhaltet, wenn es eine andere Perspektive beinhaltet, dann kann Widerstand etwas sehr Nützliches sein und etwas sehr Förderliches. Wenn der Widerstand nur des Widerstandswillens betrieben wird, dann ist es schwierig und dann ist es auch schwierig in der Politik mit dem umzugehen. Und aber auch dort habe ich immer versucht, nichtsdestotrotz die Wertschätzung und dem Gegenüber, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung waren oder wenn ich auch Anliegen nicht so bearbeiten konnte, wie sich das die betroffene Person gewünscht hat, immer in der Wertschätzung zu bleiben und immer das auch so darzustellen, wie aus welchen Gründen ich eine Entscheidung getroffen habe.
Man kann aus Ihrer Sicht eben produktiv und verbindend wirken, aber auch gerade in sozialen Organisationen der Widerstand, man kann er dort verbindend wirken?
In sozialen Organisationen ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, wenn es Situationen gibt, wo vielleicht in der öffentlichen Hand nicht gleich gesehen werden. Das können unterschiedlichste Situationen sein. Und mir ist es wichtig, diese Brücke zu bilden, diesen Widerstand anzunehmen, sich anzuschauen, zu reflektieren und dann zu überlegen, was kann da Nützliches was kann das beinhaltet, was ist da beinhaltet? Und dann auch zu schauen, kann man da Dinge übernehmen oder ist es, wie ich gesagt habe, nur ein, wie man im Vorarlberg gesagt hat, eine Gegentour. Dort ist es so, dass man einfach nur eine klare Grenze ziehen kann und sagen kann, ja, da können wir leider nicht weitermachen.
Es ist etwas, wo wir viel mehr aufeinander zugehen müssen. Wir kennen es jetzt aus der Pandemie. Die einen hatten Widerstand gegen die Maßnahmen, die anderen hatten Widerstand gegen die diese Maßnahmen kritisiert haben. Ist das auch etwas, wo wir wieder zusammenkommen können und müssen?
Also die Pandemie hat gezeigt, wie schnell wir auseinandergedriftet werden und wie wichtig das ist, dass wir wieder zusammenfinden und dass wir Themen bei aller Emotionalität gut miteinander besprechen. Und da finde ich Ausgrenzungstendenzen jeglicher Art sehr gefährlich muss auch sagen, dass man sehr behutsam mit diesen Dingen umgehen sollte, auch von politischer Seite. Weil das Gemeinsame, das ist die Stärke. Wir sind eine Solidaritätsgesellschaft und das wird immer vergessen. Unsere Maßnahmen sind sehr viel auf Solidarität aufgebaut. Und wenn diese Solidarität bröckelt, dann wird das Gefälle zwischen Arm und Reich noch größer werden. Und das wird uns dann noch vor viel größere Probleme stellen. Darum ist dieser Gemeinschaftssinn, den wir auch in Vorarlberg haben, und das ist auch eine hohe Qualität in den Gemeinden, dass der auch wieder verstärkt wird, dass der wieder gelebt wird. Und das ist auch die große, das große Plus der Vereine, das wir in Vorarlberg haben. Also um das werden wir auch beneidet in anderen Regionen. Und das müssen, diesen Schatz müssen wir gut hüten und den können wir nur gut hüten, wenn wir auf das Klima, auf das Gemeinsame viel besser schauen und da jeder eine Verantwortung hat. Also ich sehe die Verantwortung nicht nur bei der Politik, sondern ich sehe die Verantwortung bei jedem Einzelnen, der einen Beitrag leistet. Und wenn ich dann einen Satz dazu sagen darf, gerade die Arbeit in den Gemeindevertretungen, also das sind die Gestalterinnen und Gestalter des Lebensraumes. Also die haben sehr eine wichtige Funktion und darum ist es wichtig, auch dort auf das Klima gut zu schauen, wie auch auf infrastrukturelle Projekte. Also da ist das Emotionale genauso wichtig, meiner Meinung nach, wie irgendein Bauwerk, das man braucht.
Jetzt kennen Sie beide Seiten. Sie waren Politiker in der Gemeindepolitik, sind jetzt im Sozialbereich. Was würden Sie sagen, was könnte der Sozialbereich aus der Politik lernen, aber auch umgekehrt? Was kann die Politik aus dem Sozialbereich lernen?
Das ist eine gute Frage. Was kann der Sozialbereich von der Politik? Also ich habe in der Politik gelernt, dass es wichtig ist, dass ich als Bürgermeister immer schauen muss, dass ich meine Gemeindevertretung gut informiere, dass ich sie gut mithole und dass wir die Wege gemeinsam gut bearbeiten. Das finde ich ganz ein wichtiges Thema in der Politik, was man gegenseitig davon lernen kann, also was wir... Über das habe ich mir so noch gar nicht Gedanken gemacht. Also, da habe ich jetzt spontan keine Antwort für dich. Das tut mir leid.
Muss auch nicht immer sein. Was hat Sie denn, oder sagen wir mal so, welche Haltung wünschen Sie sich in der Gesellschaft gegenüber Kindern, die mit schwereren Voraussetzungen ins Leben starten?
Also wichtig ist es, gute Toleranz und ein gutes Miteinander. Und das heißt nicht, dass man alles tolerieren muss, sondern es heißt, dass man auch klare Grenzen setzen kann, aber dass man den Kindern Chancen ermöglicht. Und Chancen ermöglicht heißt, dass man, wenn es von der familiären Seite her nicht möglich ist, professionelle Anbieter wie wir einer sind, diese Ausstattung ermöglicht, dass wir diese Kinder gut weiterbringen können und dort eine gewisse Stellvertreterfunktion für die Eltern übernehmen. Wobei es sehr wichtig ist, immer die Eltern, wenn es möglich ist, in die Arbeit einzubinden und dort auch Verantwortung zu übertragen.
Merkt man das, dass viele Menschen mit Kosten, mit Finanzen, mit einfach existenziellen Problemen kämpfen und dadurch auch Kinder in diese Spirale kommen und rutschen und es dann auch Stiftungen und Institutionen wie Ihre braucht?
Also das auf jeden Fall, wobei wir im speziellen Bereich tätig sind, wenn schon die Familie oder die Eltern nicht mehr fähig sind. Oder wo wir auch als entlastendes Mittel, wie zum Beispiel in den Kindertagesgruppen, wichtig ist, wo wir auch Familien entlasten in der Betreuung von ihren Kindern, weil das sehr herausfordernd für diese Familien ist. Und da finde ich, ist es auch ein wichtiger Beitrag, auf dieser Ebene Familien Gutes zu tun und diese Kinder professionell und gut zu betreuen.
Abschließend, wie gehen Sie mit um? Sie werden ja auch mit vielen Schicksalen, kommen Sie in Berührung, werden konfrontiert, wie Ihre Mitarbeitenden auch. Wie viel lässt man da an sich ran? Wie viel darf man? Wie geht man damit um?
Man muss immer für sich selber gut haushalten und muss selber auch reflektieren, vielleicht auch in Supervision gehen und schauen, wie es einem geht, und dass man selber nicht von den ganzen Problematiken und von den ganzen tragischen Situationen da übermannt wird. Also da ist es auch wichtig, selber Seelenhygiene zu machen. Für mich ist ganz wichtig meine Familie. Ich habe eine Bonustochter und einen Sohn und bin glücklich verheiratet. Von dem her Also ist die Familie ein sehr wertvoller Anker für mich. Da bin ich sehr froh, dass ich die habe. Und die schauen auch auf mich.
Was hat sie in ihrem Leben besonders geprägt als Mensch?
Also was mich besonders geprägt hat, sind die Geburt meines Sohnes. Was mich auch besonders geprägt hat, ist die Hochzeit mit meiner Frau und auch das Zusammenleben mit meiner Bonustochter. Und was mich auch sehr geprägt hat, war der Schulabbruch im Gymnasium, wo ich so die Härte des Lebens selber erleben durfte, dann eine Zeit lang arbeitslos war und dann über eine Hilfstätigkeit im Schweizer Behindertenheim im Sozialbereich Fuß gefasst habe, Studienberechtigung gemacht habe und dann die Akademie für Sozialarbeit.
Wer stand da an Ihrer Seite?
Meine Mutter. Also das ist auch, das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis, aber das ist auch für mich eine Erkenntnis. Also meine Mutter ist wirklich war wie ein Fels, die ist immer zu mir gestanden, auch in den schwierigsten Zeiten, wo mich andere schon abgeschrieben haben. Und da bin ich ihr unendlich dankbar, dass sie das gemacht hat und dass sie immer an mich geglaubt hat. Und man sagt, jetzt ist auch aus mir was geworden. Also von dem her bin ich froh, dass sie da wirklich immer sehr loyal zu mir war und mich immer unterstützt hat, auch wenn nicht immer die Sonne gescheint hat.
Ein wunderschönes Schlusswort. Wenn es um den PINA-Kongress ist, wann und wo genau findet das statt?
Also mein persönlicher Workshop, wenn ich das noch erwähnen darf, der findet am 24. September statt im Kulturhaus in Dornbirn und der PINA-Kongress findet am 25. und 26. September statt. Also ich würde mich sehr freuen, wenn sehr viele noch sich anmelden würden. Es ist ein wunderbarer Kongress, es sind wunderbare Referentinnen und Referenten und es ist gut investiertes Geld, wenn sie uns besuchen kommen.
Michael Dinkhauser, vielen Dank für den Besuch und alles Gute und vor allem auch viel Erfolg.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, Ländertv, VNRT oder Voll.at, und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.